Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ich konnte das Spiel ja nicht live sehen. Ich habe es dann auf Spurs Play nachgeholt. By the way, ladet eure Spiele bitte früher hoch. Es macht mich wahnsinnig, dass die immer erst einen Tag später kommen. Und da hat natürlich der Spurs-Kommentator das Spiel begleitet. Und dann beim 70-Meter-Schuss in der 10. Minute oder so. Zitat, Murillo, the center back, has never scored in his professional career. Und ich dachte mir, and he took that personally. Und hat dann natürlich brillant nach einer Vorarbeit von Timo Werner das Tor gemacht, das ihm vorher nicht gegönnt war. Ja, damit herzlich willkommen. David ist an meiner Seite heute. Wie geht's dir?
Mir geht's gut, Felix. Ich freue mich, dass wir zusammen aufnehmen zum Spiel gegen Nottingham Forest vom Wochenende. Heute mal ein bisschen zügiger, nachdem wir jetzt das letzte Mal mit etwas Verspätung die Folge kamen. Genau, mir geht's gut. Ein schönes Spiel, ein sehr gutes, ein viele Gutes, was wir über das Spiel sprechen können, wie ich finde. Und ja, ich freue mich.
Same. Es fühlt sich, ich war in der letzten Folge nicht dabei, und es fühlt sich irgendwie wie Ewigkeiten an, seitdem wir aufgenommen haben, was auch an der Länderspielpause davor natürlich lag. War davor Länderspielpause?
Davor war Länderspielpause,
ja, genau. Ja, okay.
Ja.
Ja, jetzt sind wir wieder im Wochenrhythmus. Zur nächsten Woche spielen die Spurs gegen Newcastle, und das ist ein sehr, sehr guter Einstieg, denn wir machen nochmal ganz kurz Werbung für den deutschlandweiten Watch-Along zum Newcastle-Spiel. Und zwar vom Verein aus, also von den Spurs aus, gibt es die Initiative, dass das Spurs-Spiel gegen Newcastle eben in Deutschland in unterschiedlichen Städten verfolgt wird. Und da hat der Fanclub, unser Fanclub German Lily World bzw. South Germany Spurs, eben auch was ins Leben gerufen. Und zwar sind wir in sehr vielen unterschiedlichen Städten vertreten. Und da könnt ihr das Spiel mit Fellow Spurs Fans gucken. Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in meinem Leben vergleichsweise wenig Tottenham-Fans im realen Leben kennengelernt, sondern dann erst online über soziale Plattformen. Und vielleicht geht's euch ja genauso, wollt aber gerne mal mit Tottenham-Fans ein Spiel schauen. Das ist eure Chance. Wir sind vertreten in Frankfurt im Waxies. Bist du da auch,
David? Da bin ich auch, genau.
Genau. Wir sind im Irish Pub in the Fleeten Kicker in Hamburg. Wir sind.
Ich weiß ganz kurz, dass ich da kurz zwischengrätsche, aber ich weiß for a fact, glaube ich, dass ein Kollege, also nicht Kollege, aber jemand, den wir beide kennen, der Arsenal-Fan ist, der auch ganz nett ist. Aber ich folge ihm auch in den sozialen Medien und ich sehe oft, wie er immer mit seinen Arsenal-Kollegen auch im Fleeten Kicker schaut. Aber offensichtlich ist das kein dedicated Arsenal-Pub.
Wir reden jetzt nicht viel über Arsenal-Fans, aber ist es der, ich denke, den du meinst?
Ja, ich glaube schon.
Okay. Schöne Grüße. Als ob er wüsste. dann sind wir in der Three Lion Sports Bar in Springe, oder es ist neben Springe, es ist neben Hannover. Wenn ihr aus Hannover kommt, dann könnt ihr da hingehen. By the way, alle Locations, also wir haben eine Maps-Karte, die ist in den Shownotes verlinkt, da könnt ihr euch alles nochmal in Ruhe angucken. Auf Social Media findet ihr die bei uns sicherlich auch irgendwo. Genau. Wenn ihr aus Hannover kommt, dann dahin, dann der Jameson Pub in Cologne in Köln. Ich bin selbst in der Traditionskneipe Sprutz in Erlangen bei Nürnberg. Dann gibt's gucken wir im O'Reilly's Irish Pub in, wo bist du? In Studi, in Stuttgart. Wir sind im Dubliner Hotel und Irish Pub in Heidelberg. Wir sind im Elevener Football Pub in Augsburg. Da wird Erland, der Chairman der Chairman Lily Whites, vertreten sein. Wir sind im Irish Fiddler in Dresden. Wir sind im O'Reilly's Irish Pub in Düsseldorf. Und wir sind in der FC Magnet Bar in Berlin. Ich nehme an, da wird auch Max vertreten sein. Außer ja. Er hat keine Zeit. Aber er hat zumindest gesagt, er wird da sein. Genau, kommt da gerne vorbei. Wenn ihr irgendwo aus irgendeiner Stadt irgendwie in der Nähe seid, dann, ich glaube, es wird ganz cool. Dann werden wir wieder mit ein paar Fans zu gucken, die man vielleicht auch nicht immer jede Woche sieht, also die zusammenkommen. Und genau, ich freue mich, ich hoffe, ihr freut euch. David freut sich auch, ich sehe es gerade, jetzt ist er wirklich erstrahlt. Genau, es ist aber ein sehr, sehr cooles Event und ich würde mich freuen und alle vom Fanclub würden sich freuen, wenn ihr da in irgendeine Stadt dazukommt und mitschaut. Genau.
Genau, und damit gehen wir über zu dem Spiel am Wochenende gegen Nottingham Forest. Die Spurs gewinnen mit 3-1. Und warum nochmal quasi den aktuellen Stand, damit alle auf dem aktuellen Stand sind. Unter der Woche hatte Aston Villa 4-1 gegen Manchester City verloren, sodass Tottenham dann, die ja ohnehin schon ein Spiel quasi noch in der Hand hatten, dann vor dem Wochenende 2 Spiele weniger absolviert hatte als Aston Villa bei 3 Punkten Rückstand und mit einem Sieg so durch die Chance hatte, zunächst erstmal vorbeizuziehen. Aufgrund der besseren Tordifferenz, also Tottenham liegt jetzt auf Platz 4, punktgleich mit Aston Villa bei 60 Punkten, haben aber immer noch ein Spiel weniger absolviert. Das heißt, man könnte theoretisch sogar den Vorsprung noch auf 3 Punkte ausbauen und den 4. Platz eben festigen. Genau, das ist erstmal die sehr erfreuliche Nachricht.
Vor allem, ich meine, das Nachholspiel ist ja gegen Mid-Table-Team FC Chelsea, deswegen die 3 Punkte sind dann natürlich fest eingeplant.
Genau, die sind fest eingeplant und mit diesem Sieg haben wir jetzt nach 31 Spielen auch schon die Punktzahl der letzten Saison eingestellt, also in dem letzten Spielzeit 2022, an die ihr euch wahrscheinlich leider auch noch erinnern werdet.
Also ich nicht.
hatten wir nach 38 Spieltagen 60 Punkte. Das heißt, wir haben jetzt binnen 31 Spielen diese Marke schon geknackt unter einem neuen Trainer, der vorher noch nie in einer der sogenannten Top-Ligen gecoacht hat. Nach Verlust von Harry Kane natürlich noch ein paar anderen Hürden auf dem Weg, zum Beispiel Verletzungen und so weiter. Und den Abstellungen zum Asien-Cup und so weiter und so fort. Das heißt, an der Stelle sei einfach schon mal gesagt, das ist einfach in der Momentaufnahme schon mal ein sehr freudiges Ereignis. Und ich glaube, dass wir generell in dieser Folge sehr viel Positives zu berichten haben, denn wir kommen jetzt mal auf die Leistung gegen Forest zu sprechen, nicht nur auf das Ergebnis. Ein 3-1-Sieg, der mir sehr gut gefallen hat, mit ein paar ganz kleinen Sternchen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Felix, wie ist deine Einschätzung so in einem Satz oder in meinetwegen 2 Sätzen?
Pflichtaufgabe erfüllt, mit und eine ordentliche Leistung, die ein bisschen Hoffnung bereitet für den Rest der Saison. Denn darüber werden wir sicherlich auch noch gleich reden. Wir haben ein sehr knackiges Restprogramm.
Das kann man wohl so sagen, genau. Also was mir einfach jetzt gegen Nottingham Forest gut gefallen hat, ich glaube, wir können vielleicht nochmal ganz kurz einen Blick auf die Aufstellung werfen. Kulusevski saß auf der Bank, im Mittelfeld wieder das in Anführungsstrichen bewährte Trio aus Madison, Saar und Bissouma, kommen wir sicherlich später auch nochmal noch zu sprechen auf die Personalien. Im Mittelfeld links Werner, rechts Johnson, nachdem das ja in den letzten Spielen ganz gut funktioniert hat mit den beiden auf den Außenbahnen und genau durch die Mitte gewohnt Son. Ich glaube, Richarlison stand gar nicht im Kader wegen einem Verletzungsproblem und Kulusevski eben auf der Bank, genauso wie auch ein Højbjerg, wie ein Lo Celso, wie ein Dragusin. Also das ist jetzt kein nichts erst seit diesem Spiel, aber ich glaube, wir haben das noch nicht so wirklich eigens thematisiert. In den letzten Wochen sieht unsere Bank eigentlich immer sehr, sehr ordentlich aus. Das quasi als Ergebnis jetzt der Rückkehr Schritt für Schritt von den verletzten Spielern, dass wir jetzt aktuell ja eigentlich nicht so viele Verletzungssorgen haben. Dementsprechend sind wir da eigentlich ganz gut aufgestellt, was sich dann auch ja gegen Forest gezeigt hat. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, auf die Einwechslungen. Was ich eigentlich sagen wollte, was mir gefallen hat gegen Forest, ist, dass wir mit Ausnahme von einem kurzen Zeitraum, und zwar dann nach dem Tor von Chris Wood, und dann hatte er ja auch kurze Zeit danach also die Chance eigentlich zu erhöhen und hätte eigentlich auch erhöhen müssen, hat er aus kurzer Distanz, haut er den Ball da ja, glaube ich, an die Latte.
Das Wood getroffen.
Ja, oder an den Posten. bis auf diesen kurzen Zeitraum fand ich das eigentlich eine sehr, ich meine, gut, lässt sich jetzt einfach sagen, bis auf diesen Zeitraum, aber es war schon eigentlich eine runde Performance. Wir haben das ja in letzter Zeit häufiger gesehen, dass wir entweder schwach reinstarten und dann erst in der zweiten Halbzeit so richtig aufdrehen. Das fand ich eigentlich, im Grunde genommen fand ich die Performance, wie gesagt, mit einem kleinen Sternchen von vorne bis hinten ziemlich zufriedenstellend. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst.
Ja, ich fand es wirklich sehr ordentlich. Also es ist ein Heimspiel gegen Forest. Die musst du schlagen. Ja, die sind tief im Abstiegskampf. Da alles andere als 3 Punkte wären einfach nicht gut gewesen. Ja. Man hat allerdings das Spiel klar dominiert. Man konnte, finde ich, in dieser Partie das Tempo und den Druck ein bisschen besser aufrechthalten, als man das in 2024 häufig gesehen hat. Natürlich, wie gesagt, Forest ist Abstiegskandidat. Es ist eine Pflichtaufgabe, aber ich fand es all over eine sehr erwachsene Leistung, die mir, wie gesagt, ein bisschen Hoffnung macht für die nächsten Wochen. Es gab wirklich quasi keine Phase im Spiel, wo ich wirklich Sorgen, okay, ich habe das Spiel nicht live gesehen, ich habe das Ergebnis gesehen, ich kann gar keine Sorgen gehabt haben. Wir haben beim Gucken des Spiels, ich wusste was wir gewonnen haben.
Auf frischer Tat erzappt.
Aber als ich das Spiel jetzt nachgeholt habe, fand ich es halt einfach sehr grundsätzlich sehr, sehr gut. Wir haben viele Leute gefallen, die auch in den letzten Wochen gut waren. Ich fand Bissouma bis zu seiner Auswechslung gar nicht so schlecht. Ich habe ja in den letzten Wochen immer wieder mal ein bisschen auf Bissouma rumgehackt. Ich weiß nicht, ob ihr das letzte Woche thematisiert habt, weil da war es ja eine sehr kontrovers, ob er jetzt ein gutes Spiel gemacht hat oder kein gutes. Ich habe die Folge leider noch nicht nachgeholt. Habt ihr darüber gesprochen?
Ja, so ein bisschen darüber gesprochen, aber eigentlich genau nicht wirklich tief inhaltlich darauf eingegangen, eben auch nur erwähnt, dass es eben nach wie vor so eine Kontroverse ist und dass allein das ja schon irgendwie zeigt, dass es so ein bisschen auf und ab mit ihm in letzter Zeit ist.
Ja, also ich glaube, er spielt so ein bisschen die restlichen Wochen der Saison, spielt er so ein bisschen um seinen Stammplatz in der Zukunft, denn man wird sich im Sommer sicherlich nach einem neuen Mittelfeldspieler umgucken. und höchstwahrscheinlich eben einem neuen Sechser, der dann Konkurrenz für Bissouma wäre. Ich fand ihn, wie gesagt, in dieser Partie in der ersten Hälfte, und er wurde ja zur Halbzeit runtergenommen, nicht so bad. That being said, finde ich, wenn er ganz aufmerksam ist, kann er vielleicht sogar das 1:1 verhindern.
Was heißt, ich finde, dass er da große Mitschuld trägt, ehrlich gesagt, also Bissouma.
Also er trackt ja, halt den Run.
Genau, nicht. Das ist seine Aufgabe. Und das ja. ist für mich auch, also ich finde, Bissouma auch wieder, auch gegen Forrest ambivalent, hat gute Sachen gemacht, durchaus. Aber das ist eine Sache, und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass das passiert, die mich echt stören. Und insofern, das hat sich durch die Einwechslung von Heubier dann, finde ich, merkbar verbessert. Und das finde ich, da muss Bissouma dran arbeiten, sonst kann er auf Dauer nicht keinen Stammplatz haben.
Ich würde tatsächlich so weit gehen, dass ich sage, also wir spielen gegen großteils Top-Teams, deswegen diese Aussage wird so in der Realität gar nicht zustande kommen. Aber solange wir gegen Teams spielen, die nicht sehr hoch pressen, halte ich tatsächlich Heubier für den Rest der Saison für die bessere Wahl. Heubier ist nicht pressingresistent, darüber haben wir schon mehrmals gesprochen. Er ist aber defensiv besser. Und ich finde sein Aufbauspiel auch, also halt, wenn er Zeit hat, auch sehr, sehr ordentlich. Gegen Mannschaften wie Liverpool, City und Arsenal, die natürlich hoch drauf gehen und selbst versuchen, viel vom Ball zu haben, ist Bissouma definitiv die bessere Wahl, einfach weil er eben deutlich, deutlich pressingresistenter ist und wir uns das Spiel brauchen in diesen Partien. Aber Bissouma hat eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Heubert hat eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt in der zweiten Hälfte. Bentancur auch. Einfach hat noch ein bisschen wie ein erwachseneres Mittelfeld gewirkt. Sah jetzt mit keiner irgendwie Katastrophenleistung in der ersten Hälfte, aber Bentancur hat das Spiel deutlich beruhigt, dazu geführt, dass man mehr Kontrolle über den Ball hatte und ist dann ja auch, also er bereitet das 3:1 vor, more or less. Der Assist geht auf seine Kappe, ist jetzt nicht so, als hätte er da 100 Leute ausgetanzt, er hält halt die Rübe rein, aber trotzdem eine sehr gute Partie von den beiden. Und ich bin mal sehr gespannt, wer im nächsten Spiel gegen Newcastle spielt. Also da bin ich mir tatsächlich nicht sicher.
Genau, das habe ich mir auch hier notiert, als großen Themenpunkt quasi. Also ich wollte eigentlich zuerst über das Gute sprechen, aber wir können jetzt auch ganz kurz an das Nicht-so-Gute abhaken, wo wir gerade so über das Mittelfeld sprechen. Dann das ist für mich tatsächlich verknüpft mit Bissouma und generell das Abwehrverhalten, gerade eben auf der linken Abwehrseite. Und da finde ich, spielen so drei Übeltäter gibt es da, wobei ich einer vielleicht ganz besonders in der Pflicht, ich einen nicht ganz besonders in der Pflicht sehe. Und
Ben
zwar,
Davis ist schuld.
Juan Bernat natürlich. Juan Bernat ist schuld. Nein. Was mir aufgefallen ist, wir kassieren sehr, sehr viele Tore sehr, sehr viele gefährliche Momente entstehen über die linke Seite von Destiny Udogie und Mickey van de Ven. Was ich nicht grundsätzlich nur den beiden attestieren will. Also ja, auch Destiny Udogie kann sicherlich an seiner Rückwärtsbewegung arbeiten, ist einfach ein von Natur aus sehr offensiv denkender Spieler, was aber auch von Ange so verlangt wird. Mickey van de Ven hat eine unmenschliche Geschwindigkeit, aber ich rede jetzt quasi von Situationen, wo sich die Abwehr koordiniert und gemeinsam zurückbewegt. Und da haben wir gerade schon drüber kurz gesprochen, das 1:1 gegen Forest ist wirklich eine Paradesituation. Schaut euch das auch gerne mal irgendwie an, bei Twitter habe ich da auch ein paar Clips gesehen, die da kursieren. Wenn Mickey quasi bei Angriffen über die linke Seite, zum Beispiel weil Udogie noch weiter vorne ist, dann sich nach außen ziehen lässt, um den Ballführenden anzugreifen, dann entsteht dahinter natürlich ein riesen Leerraum. Und der wird eben nur sehr mangelhaft von Yves Bissouma als defensiver Mittelfeldspieler gefüllt. Meistens trottet Bissouma dann so ein bisschen hinterher und ist dann halt zwei, drei Sekunden nach oder ein paar Sekunden nach dem Gegenspieler im Strafraum und schlägt dann so die Arme über den Kopf, wenn der Ball im Netz zappelt. Und das ist wirklich sehr unbefriedigend und ist aber leider jetzt ein wiederkehrendes Muster, wo man, glaube ich, dran arbeiten muss. Das ist die Sache, die mir wirklich nicht gut gefallen hat, jetzt auch, was sich im Foulspiel wieder gezeigt hat, dass es einfach ein wiederkehrendes Problem ist, aber, glaube ich, ein Problem, an dem man arbeiten kann. So, das Gute, und jetzt wieder zurück zum ursprünglichen Thema, Heubier hat das, finde ich, sehr gut gemacht, hat auch diese defensiven Pflichten eben wahrgenommen, auch bei Umschaltsituationen sehr gut, ich finde, sehr gut verteidigt, oder sehr, beziehungsweise sehr viele Umschaltsituationen von Forrest einfach direkt im Keim erstickt. Bentancur hat mir auch gut gefallen. Und jetzt die Frage ist, wer startet gegen Newcastle, ist insofern schwierig, als dass Heubier, ich habe das mal nachgeschaut, er hat rein von den Spielen her, hat er die meisten Spiele diese Saison absolviert aus dem gesamten Kader, nämlich er in 30 Spielen stand er auf dem Platz, hat aber nur 1200 Minuten dabei gesammelt. Und mal zum Vergleich, ein Vicario hat, Feldspieler. Ein Vicario hat die maximale Anzahl an Minuten ist quasi knapp 3000. Das heißt, der hat weniger als 50% der Minuten gesammelt. Und wenn er in der Startelf stand, das waren auch nur 6 Spieler, das ist jetzt auch nicht so repräsentativ, und es war vor allem während diesem in dieser Phase der Verletzungen, also es ist noch weniger aussagekräftig, aber wenn Heubier in der Startelf stand, haben wir nur 16% der Spiele gewonnen, also ein aus 6 quasi.
Ja, das ist diese klassische Statistik da mit Punkte pro Spieler, da ist Heubier sehr, sehr weit unten. Ja. Also der Eric Dyer war der bei 0%, weil er hat ein Spiel gestartet und das haben wir verloren. Ja. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, aber Heubier war irgendwie bei, keine Ahnung, bei 0,7 Punkte oder so pro Startelf-Einsatz. Aber andere Spieler wie Mickey van der Ven hat, glaube ich, den höchsten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Aber wie gesagt, das ist schon sehr verzerrt durch eben externe Umstände, für die Heubier dann auch nicht so viel kann, dass eben in den Spielen, wo er gestartet hat, halt auch in Emerson als Rechtsverteidiger gestartet hat. So, weil es einfach verletzungsbedingt.
Oder als Innenverteidiger.
Als rechter Innenverteidiger, so. Weil es eben verletzungsbedingt, so war. Das heißt, das ist nicht sonderlich repräsentativ und ich würde tatsächlich plädieren, einfach auch aufgrund dieser wirklich anhaltenden Problematik mit Bissouma. Wir reden nicht erst seit gestern darüber, dass er oft derjenige ist, der irgendwie aus der Reihe fällt mit seiner Leistung oder uns in der Rückwärtsbewegung nicht so gut gefällt, würde ich tatsächlich sagen, dass ich finde, dass Heubier sich einen Start schon verdient hätte und dass Bissouma auch merkt, dass er keine Stammplatzgarantie hat, weil so fühlt es sich in letzter Zeit zugegebenermaßen etwas an. Bei Saar und Bentancur ist es schwierig. Es ist ja auch einfach ein Luxusproblem, also, aber ich würde tatsächlich, um nicht zu viel zu rotieren, würde ich Heubier, Saar und Madison im nächsten Spiel starten.
Das würde ich tatsächlich in dem Fall dann nicht machen, weil Bentancur im Aufbauspiel besser ist als Saar, pressingresistenter. Mhm. Und ich glaube, das eine gute Addition neben Heubier sein könnte. Weißt du?
Ja, ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Gleichzeitig ist es natürlich auch immer ein bisschen die Aufgabe des Trainers halt mit seinem Management halt die Abläufe nicht, also wie sagt man, was ich gerade gesagt habe, nicht zu viel zu rotieren, was dann natürlich auch wieder zu Problemen in der Abstimmung führen könnte. Aber es hat für und wieder, ich sehe deine Argumente komplett.
Ich meine, sie haben ja auch die komplette zweite Hälfte miteinander gespielt. Also es ist ja so krasse Abstimmungsprobleme wird es dann tendenziell nicht geben.
Ja.
Also hoffentlich. Daher mal gucken. Ich würde auch gerne Heubier von Anfang an sehen. Bissouma frustriert mich gerade einfach sehr. Er ist ein bisschen dieser Scapegoat geworden. Also er wird auch viel rumgehackt, wenn halt einfach so, wenn die Mannschaft nicht gut spielt, dann ist es Bissouma. Da nehme ich mich auch mit in die Pflicht. Das habe ich auch schon gemacht. Ich habe halt mehr Fokus auf ihm, weil er für mich eben der absolute Wackelkandidat in der Startelf für die kommende Saison ist, während andere, mit denen verzeihe ich schlechte Leistungen tendenziell nochmal mehr, weil ich mehr an sie glaube.
Es ist halt insofern schade, als dass schon ein wirklich starker Leistungsabfall zu beobachten ist.
Bei ihm. Ja, ich war so gut am Anfang der Saison. Und
Wobei man auch sagen muss, dass ich glaube auch, dass tendenziell viele, dass diese Dinge in den ersten paar Spielen auch tendenziell noch etwas kaschiert wurden. Also ich glaube, dass er jetzt nicht von heute auf morgen einfach aufgehört hat, nach hinten zu arbeiten, sondern dass er das, ich habe ja auch schon in den ersten Saisonspielen das hin und wieder mal angemerkt, dass mir da so ein paar Sachen nicht so gut aufgefallen sind, aber da war es eben nicht so schlimm und nicht so auffällig wie jetzt.
Vor allem hat er auch dann nach vorne noch mehr beigetragen. Das ist nicht die Aufgabe, die ich primär von ihm erwarte, aber es gab halt durchaus Spiele, wo er eben durch ein, zwei Körperbewegungen einfach einen Gegner hat ins Leere laufen lassen und wir schnell nach vorne umschalten konnten. Mhm. Und das siehst du von ihm deutlich weniger. Und wenn dann, was ich prinzipiell auch gut finde, weil damit hat er sich manchmal ins eigene Bein geschnitten im Ende des vergangenen Jahres. Da hat er waren so ein paar Leistungen dabei, wo es nicht so gut funktioniert hat. Aber dadurch fallen für mich dann halt die defensiven Wackler nochmal mehr ins Gewicht, wenn der Output offensiv dementsprechend auch nochmal geringer ist. Ich fand ihn in diesem Spiel offensiv allerdings ganz gut. Also er hat sich ein paar Schüsse genommen, die durchaus gefährlich waren oder zumindest nicht ungefährlich. Grundsätzlich müssen die Spurs definitiv mehr aus der Distanz abschließen. Mhm. Ich weiß nicht, warum sich Sonny nicht mehr traut aufs Tor zu schießen. Also ja, er wird immer zugestellt, klar, aber er schießt ja gar nicht mehr. ich fand es gut, dass sich Bissouma ein paar Situationen rausgenommen hat und er war am 1:0 auch klar mitbeteiligt. Er hat den Ball mit nach vorne getragen, also das damit wir nicht nur auf ihm rumhacken, das noch nebenbei gesagt. Aber lass uns gerne mal zu anderen Punkten übergehen.
Ja.
Machen wir einfach mal die Tore von Micky van de Ven und Porokler quasi im Schnelldurchlauf. Was ein Brett von van de Ven.
Ja.
mega. Mega, mega gut. Porro wieder mit zum klassischen Porro-Tor. Mhm. Der kann den Ball nicht irgendwie einfach in die Ecke reinstecken. Er muss mit voller Wucht draufhalten. Eine Alternative gibt's für ihn nicht. Und ich habe tatsächlich eine Frage für dich, die ich auf Twitter, keine Ahnung, vor einer Woche gelesen habe oder so. Und zwar, ich nehme an, du wirst die gleiche Antwort geben wie ich, aber wenn du die Back 4 aktuell anschaust und die 2017, welche würdest du aktuell bevorzugen? Und
das ist schwierig. Sorry, sag mal, red noch aus.
Genau, und falls du der Meinung bist, dass die aktuelle noch schlechter ist, glaubst du, sie könnte im Laufe der nächsten Jahre die 2017er Back 4 noch besser werden als die damals?
Das ist echt eine sehr schwierige Frage. Also beide Optionen haben ihre guten Argumente. Ich glaube, tatsächlich würde ich fast schon tendieren jetzt zu der jetzigen Viererkette, was aber auch durchaus aufgrund des Recency Bias sein kann, dass ich jetzt einfach meine Erinnerungen an Danny Rose, Jan Vertonghen, Tobi Alderweireld und Kyle Walker so langsam immer mehr verblassen. Es kann gut sein. Man muss dazu sagen, natürlich alle acht Spieler in dieser Konversation sind außergewöhnlich und haben in ihren jeweiligen Kombinationen und in den jeweiligen Viererketten zusammen einfach sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube tatsächlich, dass ich aufgrund des wirklich herausragenden individuellen Skillsets von jedem einzelnen Spieler, den wir jetzt gerade haben in der Viererkette, schon jetzt dazu tendiere zu sagen, dass sie einen Ticken besser ist und vor allem auch noch viel besser werden kann. Ich sehe bei Udogi und bei Van de Ven vor allem, weil es die beiden jüngeren Spieler sind, Porro ist ja auch noch sehr jung, Romero schon einen Ticken älter, aber immer noch sehr jung, sehe ich so grenzenloses Potenzial. Also das wird sicherlich noch eine Weile dauern. Das sind, wie sagt man so schön, noch Rohdiamanten. Wahrscheinlich schon ein bisschen mehr als das, aber gut. Das wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber ich sehe da für sehr, 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 sehr großes Potenzial. Und insofern würde ich sagen, die jetzige Viererkette. Aber es ist eine sehr schwierige Frage. Ich weiß, dass du, glaube ich, geschrieben hast, dass du noch die alte tendieren würdest, zu der alten tendieren würdest. Habe ich auch irgendwo auf Twitter gelesen. Vollkommen legitim. Wie gesagt, kann es gut sein, dass der Recency Bias da bei mir reinspielt. Aber ich glaube, dass wir jetzt, dass die Viererkette jetzt einfach unglaublich großes Potenzial hat.
Da gehe ich auch voll mit. Also das Potenzial von der aktuellen ist riesengroß. Wenn du wirklich von der Prime 2017er Viererkette gehst, sehe ich nur Romero vor Tobi Alderweireld, was kein Disrespect an Alderweireld ist. Ich halte nur absurd viel von Romero. Alle anderen drei halte ich zumindest noch einen Hauch für einen Hauch schwächer.
Ja, bei Pedro Porro bin ich mir nicht zu 100% sicher, weil ich finde, dass er schon eine sehr, sehr starke Saison spielt. Danny Rose safe. Und Udogi bin ich auch dabei, dass Udogi sehr gut spielt, aber dass Danny Rose 2017 einfach built different war. Und Van de Ven und Vertonghen ist schwierig. Ich gehe auch mit, dass Vertonghen damals einfach so komplett war, dass er jetzt selbst noch Mickey van de Ven übertrumpfen würde, aber ich bin auch unglaublich beeindruckt von dem Paket, von dem defensiven Gesamtpaket eines Mickey van de Vens in Kombination mit seiner unglaublichen Athletik. Also, ja. Das musst du dir vorstellen, wie jung der noch ist. Das ist sein erstes Jahr Premier League, kommt jetzt von Wolfsburg und das ist auch nochmal ein großer Step, den du dann gehst. Aus der Bundesliga, wo du bei einem Verein spielst, der sich also letztes Jahr, glaube ich, im Mittelfeld bewegt oder im oberen Mittelfeld bewegt hat. Und dann auf einmal gegen
Kovac-Tags.
Wie bitte?
Kovac-Tags.
Und dann auf einmal ja in der Premier League so abgeklärt gegen die großen Vereine bist, das unterschätzt man vielleicht manchmal.
Ja. Er hat definitiv noch Dinge, an denen er arbeiten muss. Bei ihm ist es so, in ruhigeren Situationen, wenn er nicht über seine Athletik kommt, da merkt man dann schon nochmal, dass der Unterschied zu Romero als Beispiel einfach nochmal groß ist.
Findest aber du so groß? Also vielleicht ich kann durchaus verstehen, wenn man sagt, okay, es ist ein Unterschied da. Ja, okay. Aber selbst dann in den Situationen, wo jetzt Van de Ven nicht über seine viel zitierte Geschwindigkeit und Athletik kommt, finde ich ihn jetzt auch nicht irgendwie, das ist auch kein deutlicher Abfall.
Ich will nicht sagen, dass er da total schlecht ist. Das ist absolut nicht der Fall. Romero ist nur in solchen Situationen einfach absolute Weltklasse. Also merkst du halt an, dass er mit dem Ball ist er sowieso einer der besten Innenverteidiger weltweit, aber er ist halt auch in ruhigeren Situationen, er liest das Spiel ein bisschen besser. Aber es ist auch völlig irrelevant, dieses Puzzlestück oder diese Kombination aus Romero und Van de Ven ist ja das, was diese Innenverteidigung auf Dauer auch so besonders machen wird. Denn sie passen ja wirklich wie die Faust aufs Auge halt einfach oder halt Arsch auf einmal zueinander. Romero kann durch Van de Ven wesentlich mehr höher schieben und sein Spiel nach vorne eben mehr einbinden. Und Van de Ven ist halt ein Cheatcode. Ich sag's immer wieder, ist halt der Roadrunner.
Ja,
das ist natürlich mega, mega gut. Aber das war eigentlich nur so eine kleine Frage zwischendurch. Eine Sache, über die will ich definitiv noch sprechen. Das ist schade, dass Max dafür nicht dabei ist. Aber weil sie aktuell auch auf Social Media kursiert. Timo Werner verpflichten, ja, nein.
Ah, ich wusste, dass wir darüber sprechen. Timo Werner verpflichten, ja, nein. Ja, ja. Also, ich würde sagen schon, in der nächsten Saison Optionen brauchen auf der Bank. Ich denke, dass Timo Werner auch sich bewusst ist, dass er jetzt, wenn wir zum Beispiel noch einen Stürmer kaufen oder noch einen Flügelspieler für viel Geld, ich denke jetzt nicht, dass Timo Werner jemand ist, der unbedingt Startelf-Ansprüche erheben wird. Sicherlich mal hier und da, aber keinen Dauerstammplatz. Den hat sowieso niemand bei Ange, glaube ich. Aber ich glaube, dass er sich gut in das Mannschaftsgefüge einfügt. Und jetzt schon in kürzester Zeit bewiesen hat, dass er das System und seine Rolle darin kapiert und äußerst produktiv und effizient sein kann. Ich bin wirklich beeindruckt, mit welcher Frequenz und mit welcher Gleichmäßigkeit Timo Werner es schafft, da die Linie runterzulaufen und trotz gegnerischen Defensivversuchen immer wieder gefährliche Bälle in den Strafraum bringt. Vor allem flach, also seine hohen Flanken, die landen dann meistens auch irgendwie im Tor aus oder häufig im Tor aus. Aber gerade diese flachen oder halbhohen Bälle von ihm sind echt sehr gefährlich, sind jetzt auch schon zig Tore so entstanden, hat so auch das Eigentor jetzt gegen Forest erzwungen. Und für 15 Millionen Euro oder ein bisschen mehr, weiß ich nicht, auf jeden Fall unter 20 Millionen, finde ich, ist es durchaus eine Sache, die man machen sollte. Mein Plädoyer ist damit beendet.
Als Kaderspieler kann er definitiv eine Rolle spielen. Also wenn man jetzt sagen würde, boah, er ist unser neuer Flügelspieler für die nächste Saison, dann würde ich ein bisschen kotzen.
Das nochmal klarzustellen. Ich denke nicht, dass er jetzt auch in der nächsten Saison jedes Spiel starten sollte. Ich glaube, dass wir nach wie vor Bedarf haben, einen Top-Flügelspieler zu verpflichten. Aber dieser Flügelspieler wird nicht 50 Spiele die Saison machen können. Und falls wir uns für die Champions League qualifizieren und hoffentlich auch noch in dem einen oder anderen Cup vertreten sein werden, dann werden wir so viele Spiele nächstes Jahr machen. Also ich muss mal allein Champions League, wenn wir uns qualifizieren, oder noch nicht mal Champions League, auch in der Europa League ist ja der gleiche Spaß. 8 Gruppenspiele plus 38 Spiele in der Premier League plus etwaige Cup-Partien. Da wird einiges auf uns zukommen. Und um das auch noch klarzustellen, ich hoffe nicht, dass wir im Sommer Timo Werner fest verpflichten und dann mit ihm als Nummer 1 in die neue Saison gehen, auch wenn er das gerade sehr gut macht, als, sag ich mal, erste Wahl auf links. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass er eine wertvolle Ergänzung des Kaders sein kann, zu einem in der heutigen Fußballwelt sehr moderaten Preis.
Was man klar sagen kann, ist ich entschuldige mich, denn die Laie war einfach sehr gut. Also das kann man faktisch erstmal sagen.
Ja, ja.
Ich war sehr, sehr kritisch im Winter bezüglich der Laie von Timo Werner. Die hat sich definitiv ausgezahlt. Er bringt seine Leistungen, er performt Woche für Woche und produziert einfach Zahlen. Ja. By the way, ich hab den Tweet von Max nicht vergessen. Ich hoffe, dass Timo Werner noch drei Saisontore macht. Er hat gesagt, wenn Werner 5 Tore macht oder mehr, ich hoffe, es waren nur 5, dann kauft er sich ein Tottenham-Trikot mit Werner. Das wäre wunderschön. Aber so ein sneaky Hattrick gegen Newcastle oder so. Kommen wir aber zum Punkt. Also Timo Werner macht das sehr, sehr gut, was von ihm verlangt wird.
Ja.
Er ist aber auch sehr, sehr limitiert in sehr vielen Dingen. Also was mir einfach in den letzten Wochen auch immer wieder aufgefallen ist, gegen West Ham, wenn er auch nur ansatzweise dieses Gefühl für gefährliche Läufe hätte, wie das ein Brandon Johnson hätte, dann würde er auch schon locker bei 5 Toren stehen. Denn ich weiß nicht, wie der Junge mal 28 Tore in der Bundesliga gemacht hat. Sein Abschluss ist nicht der beste und vor allem hat er eben diesen Torriecher, diesen klassischen einfach nicht. Er steht häufig einfach nicht da, wo er stehen müsste.
Ja.
Und
also man muss ihm ja mal zugute, also nur mal um die nackten Zahlen jetzt hier nochmal kurz anzubringen. Man muss ihm ja zugute halten, steht jetzt bei 2 Toren und 3 Assists, also 5 Torbeteiligungen in 11 Einsätzen, davon manche von Beginn an, manche von der Bank. Theoretisch, wenn man jetzt da ist jetzt nicht das Spiel gegen Forest inkludiert, weil das eigentlich streng genommen nicht als Assist zählt. Ich finde, das kann man ihm durchaus auch als Assist anrechnen, weil das schon eine sehr gefährliche Reingabe ist. Kann man drüber streiten, dann wären wir bei 6 Torbeteiligungen und das ist jetzt auch wieder ein bisschen Spekulation und ja, ich weiß, aber man, wir erinnern uns, gerade wo du das gesagt hast, dass er quasi nicht den richtigen Riecher für die Läufer hat. Stimme ich dir zu, ein Stück weit, aber wir erinnern uns auch das an das Spiel gegen Luton, in dem ja, wie heißt der gute Herr noch gleich? Ich hab's hier im Moment. Caboret dieses Eigentor geschossen hat. Ein unhaltbares Eigentor. Da war Werner ja auch einschussbereit. Das heißt nicht, dass er getroffen hätte. Das kann man noch mal kurz zu unterstreichen. Aber er war zumindest an der richtigen Stelle einschussbereit. So. Das heißt, in einem parallelen Universum könnte Timo Werner jetzt auch schon bei 7 Torbeteiligungen stehen, das ist bei 3 Toren und 4 Assists.
Ja.
Genau.
Also ich, es ist ein bisschen die Frage, was man einfach im Sommer macht. Man wird definitiv einen großen, großen Namen für die Flüge holen. Der Name Nico Williams schwirrt rum. Es gab heute das erste Gerücht, aber das ist eine spanische Quelle, die nicht so wahnsinnig viel hergibt. Mhm. Ich glaube, wir haben da nur Außenseiterchancen. Ich glaube, ein Verbleib bei Athletic Bilbao ist sehr, sehr realistisch. Aber eben auch andere Vereine werden ihren Ringen, andersrum, Hut in den Ring, Hut in den Ring werfen. Wäre natürlich ein Top-Spieler, dann wäre klar, dieser Pacey Winger im 1 gegen 1, wenn man ein anderes Spielerprofil haben möchte, jemand, der vielleicht ein bisschen so, ich glaube, das nennt man Close Combination Play oder so, halt, der auf engem Raum in Kombinationsspielen nochmal ein bisschen besser ist. Das merkt man übrigens aktuell, dass das ein bisschen abhanden gekommen ist, dass das nicht so gut funktioniert. Dann wäre natürlich jemand wie Grealish, der vielleicht auf der Abschlussliste bei City steht, oder ein Esse wäre natürlich sehr, sehr gut. Aber ich nehme an, man wird einen großen Namen holen. Ich bin noch nicht hundertprozentig an dem Punkt, an dem ich sage, okay, verpflichte Timo Werner, weil ich seine Schwächen schon immer noch sehe. Mhm. Aber ich halte ihn für eine deutlich bessere Addition im Kader, als es ein Brian Chill ist.
Ja.
Also deutlich, deutlich besser. Das ist, und höchstwahrscheinlich auch als ein Solomon, schon alleine, weil Solomon halt aus Glas ist. Niemand weiß, wo er ist. Also er ist, vielleicht macht er Urlaub mit Ryan Sessegnon. Niemand weiß es.
Ja.
Niemand kann mir das Gegenteil beweisen. Und das wäre dann halt für den Preis schon ordentlich. Und er schwärmt ja von den Spurs, daher. Es wird sicherlich nicht die schlechteste Verpflichtung der Welt. Man muss dann halt gucken, okay, reicht es langfristig? Weil er wäre halt ein Gapfiller. Das muss man dazu sagen. Ja. Das wäre jemand, der dann vielleicht 2 Jahre da noch spielen kann, aber dann müsstest du fast schon wieder upgraden, wenn du wirklich weitere Schritte nach oben gehen möchtest. Aber das wäre ja durchaus möglich.
Ja, also genau, das hast du schon gerade richtig erwähnt. Was mit Timo Werner passiert, hängt natürlich auch ganz stark davon ab, was mit Manuel Solomon und Brian Chill passiert. Man muss schon sagen, gut, Solomon kann man wirklich nicht beurteilen. Der hat sich eine Handvoll Minuten gemacht. Und auch aus, wie du gerade gesagt hast, kann man nur als Flop bezeichnen, einfach aufgrund dieser Tatsache, dass er jetzt dauerverletzt ist. Ich hoffe, ehrlich gesagt,
dass Perisic ist wieder fit. Ja,
ich hoffe, ehrlich gesagt, dass man Manuel Solomon möglichst bald im Sommer versucht abzugeben. Gleiches gilt für Brian Chill, der sich nicht durchsetzen konnte jetzt in seiner Zeit bei den Spurs. Ich glaube, das kann man jetzt dann, wir haben ja im Winter noch gesagt, dass wir ihm jetzt noch diese Rückrunde, dass man die noch geben sollte, die Beobachtungszeit, aber gut, jetzt auch mit der Verpflichtung von Werner.
Das Ding ist durch.
Ja, also ich man muss auch natürlich zu fairerweise zu Brian Chill sagen, er hat nie, so wie jetzt Timo Werner, mal eine Chance bekommen, über mehrere Spiele wirklich zu starten.
Das war natürlich das auch immer, muss man sich halt auch verdienen.
Was man sich auch immer verdienen muss irgendwie. Insofern ist dieses Experiment leider auch gescheitert, denke ich, und man sollte sich von beiden trennen. Und daneben Timo Werner wird die neue Option von der Bank dann sein. Und ja, Timo Werner hat jetzt in kürzester Zeit, in gerade wie gesagt 11 Spielen, je nachdem wie man es interpretiert, 5 Goals und Assists, vielleicht auch 6 beigesteuert. Und das ist eine bei ja mal sowas, bei weitem bessere Quote als, sagen wir mal, zum Beispiel ein Giovanni Lo Celso, der jetzt in, weiß ich nicht, 80 Spielen bei 10 Torbeteiligungen steht oder so. Oder auch ein Brian Riehl, klar, der hat auch, wie gesagt, nicht so viel Chancen bekommen, aber allein die Zahlen sprechen schon deutlich dafür, dass jetzt Timo Werner für die nächsten Jahre diese Backup-Rolle einnimmt. Aber man muss natürlich auch Riehl und Solomon erstmal loswerden. Denn das sind ja, alles keine Homegrown-Spieler.
Also ich denke, für Brian Hill wird sich schon irgendwie ein Abnehmer finden. Brighton war im Winter interessiert. Irgendjemand in Spanien wird ihn schon nehmen. Ich wünsche ihm auch wirklich nur alles Gute. Es hat halt einfach nicht geklappt. Bei Solomon, keine Ahnung. Anfang der Saison hat er durchaus gezeigt, dass er vielleicht ein Kaderspieler sein könnte. Einfach nur von der Leistung. Ich glaube, er hat nur 5 Spiele gemacht oder so und dann 3 Assists oder so. Also das ist schon nicht so bad.
Ja, ich glaube, das war auch in dem Spiel gegen Burnley dann dieses 5-2 oder ja, so ein bisschen Auflösungserscheinungen, glaube ich, waren von Burnley am Ende.
Aber prinzipiell, also er hätte einfach nur vom Profil etc. durchaus ein Kaderspieler sein können. Aber was ich halt immer mehr merke, ist es vor allem bei Kaderspielern, dass ich es hasse, wenn sie langfristig ausfallen. Mhm. Das macht mich noch wahnsinniger als bei Spielern aus der Startelf, was absurd ist, aber weil die sollen ja da sein, wenn man sie mal braucht. Mhm. Und da ist, glaube ich, Timo Werner wäre zumindest definitiv die bessere Wahl als Solomon. Mal gucken, was mit ihm passiert. Ich glaube, es wäre das zumindest für die Spurs das Beste, wenn man sich wieder trennt. Wollen wir noch über das Restprogramm schnell sprechen?
Genau, das hätte ich jetzt auch als letzten Punkt auf unserer
Agenda gesehen. Kleiner Einwurf noch. Ist dir aufgefallen, dass Pedro Porro beim Jubeln aussieht wie Steve O von Checkers?
Ja, das habe ich auch gelesen. Das habe ich bei YouTube gesehen. In den Kommentaren zu dem Highlight, zu den Highlights, weil da Pedro Porro im Thumbnail war, hat das jemand auch geschrieben.
Ja. genau, Restprogramm. Ich habe es vorhin schon angeschnitten. Die Spurs haben ein ordentliches Restprogramm. Sehr viele große Kaliber. Man ist, wie du gerade gesagt hast, punktgleich mit Aston Villa, allerdings mit einem Spiel weniger. Mhm. Man streitet sich mit ihnen um Platz 4. Man muss dann bedenken, okay, vielleicht reicht auch Platz 5 für die Qualifikation der Champions League, dieser Koeffizient.
Ja.
Ich werde aber heute, wir nehmen am Dienstag auf, nicht deswegen für Arsenal sein. Spoiler alert. Mhm. Genau.
Das ist tatsächlich eine sehr entscheidende Frage. Die Spurs sieht jetzt natürlich, klar, es kann noch einiges passieren, gerade mit Blick auf dieses sehr taffe Restprogramm, aber es sieht relativ gut aus, dass Tottenham entweder die Saison auf Rang 4 oder auf Rang 5 beendet, weil der sechstplatzierte Manchester United jetzt inzwischen schon 11 Punkte Rückstand hat, nachdem United jetzt 3 Spiele in Serie nicht gewinnen konnte. Am Wochenende gegen Liverpool unentschieden gespielt hat, davor gegen Chelsea verloren hat und so weiter und so fort. Genau, das heißt, es sieht ganz gut aus. Sagen wir mal vorsichtig, in Klammern, mit Blick auf das Restprogramm. Es kann sehr gut sein, dass der 5. Platz, sofern dann die Spurs am Ende darauf landen, auch zur Qualifikation, aber auch zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Das hängt wirklich ganz klar davon ab, wie die deutsch-englischen Duelle in den verschiedenen Wettbewerben ausgehen. Also allen voran Arsenal gegen Bayern und auch Leverkusen gegen West Ham. So war, glaube ich, das los, oder? Diese beiden Duelle sind ganz entscheidend. Wenn die englischen Vereine in beiden Duellen als Sieger vom Platz gehen. Was wir jetzt vielleicht im Falle von Arsenal uns nicht wünschen, aber sollte es so kommen, dann ist es eigentlich mehr oder weniger sicher, Also
ich wünsche es mir auch nicht im Falle von West Ham.
Genau, ja, genau. Es ist so ein bisschen, als Tottenham-Fan ist man so ein bisschen der Zwickmühle, weil es eben zwei Lokalrivalen sind. Dann ist aber dieser fünfte Platz, das wäre dann der Trostpreis, sag ich mal, dass der fünfte Platz relativ, also sicher ist. Wenn die beiden deutschen Teams gewinnen, dann ist, glaube ich, immer noch möglich, wird dann aber schwierig. Hängt dann auch so ein bisschen davon ab, ob jetzt zum Beispiel Manchester City oder Liverpool die jeweiligen Wettbewerbe gewinnen und wie weit die dann kommen. Also es ist dann auch noch nicht komplett vorbei, aber auf jeden Fall deutlich verkompliziert. Und wenn wenn jetzt ein englisches Team und ein deutsches Team weiterkommt, dann sieht es auch ganz gut aus für England, einfach weil noch deutlich mehr Teams vertreten sind in den Wettbewerben und man eben auch mit Liverpool in der Europa League eine Mannschaft hat, die wirklich zum absoluten Top-Favoriten zählt und natürlich Manchester City auch. Wobei die natürlich auch jetzt gegen Real Madrid spielen heute Abend, das ist auch Top-Favorit. Also schwierig. Wir werden sicherlich in den nächsten Wochen da häufig immer drüber sprechen und euch auf dem Laufenden halten. Im Idealfall natürlich brauchen die Spurs das alles nicht und werden Vierter, das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon ganz oft gesagt. Das ist aber, hängt alles von den Leistungen in den nächsten Spielen ab und die haben es in sich. Also wir haben ja letztes Mal schon so ein bisschen über das Restprogramm gesprochen. Seitdem wurde jetzt auch noch das Spiel gegen Chelsea terminiert, was letzte Woche noch nicht der Fall war. Wir spielen jetzt gegen Newcastle am Wochenende. Dann die Woche drauf geht's gegen Arsenal zu Hause. Dann 4 Tage später, unter der Woche, am Donnerstag, den 2. Mai gegen Chelsea. Auswärts. Dann nur 3 Tage später, am Sonntag, den 5. Mai, auswärts gegen Liverpool. Die Woche drauf dann gegen Burnley zu Hause, das ist das letzte Heimspiel. Und dann am 19. Mai, das ist der letzte Spieltag, auswärts gegen Sheffield. Das heißt, die letzten beiden Spiele sind dann nochmal gegen zwei wahrscheinliche Absteiger. Aber davor eben das Programm ist nochmal ordentlich in sich. Und dazwischen wird auch noch ein Spiel gegen Manchester City sein, auch zu Hause, was noch nicht terminiert ist. Und das wird wahrscheinlich, oder das wird auf jeden Fall, entweder in der Woche vor dem Spiel gegen Burnley, also zwischen dem Spiel gegen Liverpool und Burnley, oder unmittelbar danach sein, was daran zusammenhängt, dass City halt noch in der Champions League ist und sich da eben noch ein paar Terminüberschneidungen ergeben könnten. Genau, das heißt, entweder wird das vorletzte Spiel der Saison sein oder eben das drittletzte Spiel. Ja, das hat es echt in sich, dieses Programm. Dass die vielleicht guten Nachrichten für die Spurs sind, dass auch Aston Villa noch ordentlich was zu absolvieren hat. Die müssen nämlich auch noch gegen Arsenal, gegen Bournemouth und Chelsea, gegen Brighton und gegen Liverpool. Also müssen auch noch gegen zwei Meisterkandidaten, dazu gegen Bournemouth, Brighton und mit etwas Zähneklirschen auch Chelsea, sind ja auch Teams so aus dem oberen Tabellenmittelfeld, sag ich mal, gegen die man auch mal ein paar Punkte vielleicht liegen lassen kann. Und dann am letzten Spieltag gegen Crystal Palace. Also ein ähnlich, vielleicht nicht ganz so schweres, aber doch auch unangenehmes Restprogramm. Das heißt, das wird jetzt ein Fernduell zwischen Tottenham und Aston Villa und jetzt vielleicht nochmal kurz die konkreten Aussichten für die Spurs zurückzukommen. Also ich glaube, gegen Newcastle jetzt am Wochenende darf schon der Anspruch sein oder muss der Anspruch sein, zu gewinnen. Gerade weil man sicherlich nicht gegen Arsenal, Manchester City und Liverpool 9 Punkte holen wird. Das ist natürlich sehr schön.
Allerdings, das muss man dazu sagen, wir haben uns gegen die großen Teams in dieser Saison gut angestellt. Ja, das
stimmt.
Wir spielen gegen City und Arsenal auch daheim.
Das stimmt.
Also das abschreiben würde ich uns dann nicht. Natürlich, 9 Punkte sind sehr, sehr unrealistisch. Das Wichtigste sind die 3 Punkte gegen Arsenal, aus mehreren Gründen. Es ist ein knackiges Restprogramm, aber ich schlotter jetzt auch nicht mit den Knien. Gegen Newcastle, das müssen wir einfach irgendwie gewinnen. Wenn wir das gewinnen, haben wir, glaube ich, sehr gute Chancen. Ich weiß nicht, das ist so der letzte Shot wahrscheinlich. Wenn wir da verlieren, dann habe ich wieder irgendwie ein schlechteres Gefühl.
Das ist natürlich auch eine mentale Frage. Wenn man jetzt gegen Newcastle gewinnt, geht man mit Rückenwind in diese Spiele. Und wenn man gegen Newcastle verliert, dann mit der Sorge im Hinterkopf, dass Aston Villa jetzt wieder gleichgezogen ist.
Wir sind ja beim Burnley-Spiel, stell dir mal vor, die verlieren das.
Das habe ich tatsächlich auch so gedacht.
ja. By the way, falls ihr zufällig beim Burnley-Spiel seid und nicht über den Fanclub da seid, dann schreibt uns gerne. Vielleicht kann man sich da mal kurz sehen. Ja, aber es ist ein ordentliches Restprogramm. Ich glaube, also wir haben jetzt ja noch 7 Spiele zu gehen. Ich weiß nicht, wie viele Punkte man wirklich holt. Die zwei Siege gegen Burnley und Sheffield sind absolute Pflicht. Gegen Newcastle bestenfalls auch. Und dann gegen Chelsea sollte man auch mal mindestens einen Punkt holen. Also, sagen wir mal, 14 Punkte halte ich für gar nicht so unrealistisch.
Ja, ich hätte jetzt auch so um den Dreh. Also meine Prognose oder mein Wunsch / Prognose wäre ein Sieg gegen Newcastle, Chelsea, Burnley und Sheffield. Und dann aus den 3 Topspielen gegen Arsenal, Liverpool und Man City mindestens 2, idealerweise 3 Punkte. Also quasi 1 Niederlage und 2 Unentschieden, das ist so das Minimum. Oder am besten natürlich vielleicht ein Sieg gegen Arsenal und dann kann man die anderen
Teile auch nicht verlieren. Das wäre auch völlig falsch. Wenn das für die Champions League reicht, nehme ich das. Ja, genau. Also es wird ein ordentliches Restprogramm, das wissen wir alle. Aber ich habe Bock auf die nächsten Wochen. Wie gesagt, gegen Newcastle geht's als nächstes. Kommt gerne zur Watch Party. Ich wiederhole, die Map mit den Locations ist in den Shownotes verlinkt. Sonst findet ihr die safe auch auf Social Media bei uns. Bei mir auf dem Twitter-Profil ist, glaube ich, angepinnt. Wir können es auch versuchen, beim Underline-Twitter-Account weiter oben zu halten. Etc. Im Notfall fragt einfach nochmal auf Social Media nach. Oder ihr guckt einfach in die Shownotes. Das ist das Einfachste. und genau. Sonst, ich glaube, wir sind weit, weit drinnen. Du hast gesagt, du hast nicht mehr so viel Zeit. Ich hätte noch einen Quiz gehabt, aber wollen wir das auf nächste Woche verschieben?
Lass uns noch 1-2 Fragen machen. So viel Zeit habe ich dann doch. Okay. Ich wollte ja auch noch das noch ganz kurz, das hatte ich in der letzten Folge schon angekündigt. Ich wollte mir für die heutige Folge wollten wir noch über die Financial Results, also den Haushalt der Spurs sprechen für die Saison 2022-23. Ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt, hat jetzt aber auch viel an der Arbeit zu tun und habe beschlossen, gerade eben mit Felix, dass wir das doch erst in der nächsten Folge machen. Also tut mir leid an alle, die jetzt wieder heute was zu hören wollten, aber ich würde mich dann gerne noch etwas tiefer dahingehend vorbereiten, weil das auch wirklich spannend ist. Da kann man sehr viel auch daraus lernen, aus diesen Zahlen. Und genau, insofern werde ich bis zum nächsten Mal dann wirklich mich intensiver damit beschäftigen und wir besprechen das dann.
Genau, ich habe einen Mini-Quiz vorbereitet. Es ist wirklich, okay, eine Frage, die ist kein Quiz, aber die Frage, hast du es gesehen? Hast du die Opta-Statistik gesehen, wer die meisten und wenigsten Schüsse gegen sich in 2024 aufs Tor bekommen hat? Oder gegen sich bekommen hat?
Ich weiß, dass United die meisten gegen sich bekommen hat, aber nicht wer die meisten quasi.
Das United Top of the League mit 225.
Ja, genau, das habe ich gesehen.
Das wäre jetzt die Frage gewesen. Die Spurs mit 98, also das war auch vor dem Forest-Spiel, wenn ich mich richtig erinnere, mit 98 Schüssen gegen sich auf Platz 3. Aber ich hätte jetzt, falls du es nicht gewusst hättest, hätte ich dich gefragt, wer du glaubst, wer auf Platz 1, also auf dem letzten Platz ist. Mhm. Genau, ich habe mal wieder Transfermarktfragen. Ich liebe Transfermarktfragen. Zahlen und ich, das sind es einfach. Und zwar, es ist ganz simpel, es ist ein, wer war teurer?
Ja.
Das ist, du musst nicht die genauen Zahlen wissen, du musst einfach nur schätzen, wer teurer war. Ich habe drei Fragen, die du einfach nur sagen musst, wer teurer war, und dann habe ich einen, kannst du Spieler ordnen. Mal gucken, wie viel wir schaffen.
Yes.
Genau, weil das die neuesten Transfers sind. wer war teurer? Luka Vucevic oder Berrywall? Ich hätte es nicht mehr gewusst, wenn ich ehrlich bin.
Das ist wirklich eine gute Frage, weil, also ich weiß, dass Lukas Berrywall so um die 10 Millionen, 12 Millionen gekostet hat, was ich glaube um die 10 Millionen, was eine Rekordsumme ist für einen Spieler, der aus der Allsvenskan wechselt. Also zum Rekordtransfer der Allsvenskan wechselt, das weiß ich. Denke ich, glaube ich zumindest zu wissen. Und bei Luka Vucevic, ich glaube, Luka Vucevic war teurer. Ich glaube, er hat 15 Millionen gekostet.
Fast. Also du liegst richtig, Luka Vucevic war teurer. Berival hat genau 10 gekostet, also laut Transfermarkt, muss man immer dazu sagen. Luka Vucevic hat 13,8 okay. gekostet.
Ja, da war ich ja gar nicht, war ich ja ganz relativ nah dran.
Wer war teurer? Jack Clark oder Joe Roden?
Gott. Das ist eine echt gute Frage. Also, ich glaube, dass Jack Clark. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden sehr nah beieinander sind. Sag ich mal, schon mal vorneweg.
To be honest, die allermeisten sind hier sehr nah
beieinander. Ja, also wirklich sehr, sehr nah. Ich glaube, dass Jack Clark hat so um die 15 Millionen gekostet, glaube ich. Und Joe Roden. Ich glaube, dass Jack Clark leicht teurer war als Joe Roden.
Du hast natürlich eine Sache vergessen. Woran ist der Dybala-Transfer gescheitert?
An den Image Rights.
Wie hoch waren die Image Rights?
Bei Dybala jetzt, oder wie? Mhm. Keine Ahnung. 3 Millionen, 5 Millionen oder so?
Die Image Rights sind gescheitert in der Höhe von eines Clark-Transfers von genau 10 Millionen.
Oh Gott.
Im gleichen Sommer Joe Roden war teurer.
Ja, dann Joe Roden hat glaube ich 13 oder so, ne? Oder
12,1.
Ah, ja, ärgerlich. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass Jack Clark noch teurer war, was natürlich dann noch schlimmer gewesen wäre, wie ihn dann weil wir ihn dann so verscherbelt haben, aber in der Verstriche nur 10 Millionen, war ja echter Schnapper für das eine Spiel, was er gemacht hat.
Hat ungefähr so viel für die Spurs gespielt, wie Fiete Arp für die Bayern. wer war teurer, Juan Foyt oder ein Kudu?
Ein Kudu war teurer.
Aber mit einem Hauch. Juan Foyt 10,5 und Kudu 11 Millionen. Okay,
ich hatte irgendwie im Kopf, dass der Kudu sogar noch teurer gewesen ist. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass er so 16 Millionen war.
Und jetzt habe ich ein Ranking, das wir versuchen einfach zu raten. Es ist unmöglich, das alles zu wissen. Aber ich habe 4 Namen und du darfst sortieren, wer der teuerste war und wer der nach unten durch. Ja. Und zwar die Namen. Wanyama, Tobi Alderweireld, Ben Davis und Clinton Enchi.
Boah, ey, das ist ja wirklich. Vor allem, die sind ja alle auch relativ, also alle zwischen 2014 und 2016 gekommen, wenn ich das jetzt gerade richtig gehört habe. Also.
Ja.
Tobi würde ich auf die 1 setzen. Ich weiß, dass er auch nicht sonderlich teuer war, aber von allen, die jetzt da gelistet wurden, war er, glaube ich, am teuersten. Also Tobi auf die 1. Das ist jetzt noch keine finale Antwort, aber ich glaube, ich würde Wanyama auf die 2, Davis auf die 3 und Ng auf die 4. Aber ich könnte auch komplett falsch liegen, weil ich bei Ng es wirklich nicht weiß. Also ich weiß es einfach nicht. Es kann sein, dass er 20 Millionen gekostet hat, es kann sein, dass er 5 Millionen gekostet hat und ich weiß es nicht. Wenn er 20 gekostet hat, wäre das wirklich die größte Tragödie in der Geschichte dieses Fußballvereins, aber ich glaube, dass er relativ günstig war, das ist also verhältnismäßig. Insofern sage ich...
Tobi war der teuerste mit 16 Millionen.
Tobi war der teuerste mit 16 Millionen, okay. Dann tue ich auf die 2, tue ich Wanyama, der glaube ich so 12 gekostet hat ungefähr, oder 13. Davis knapp dahinter und dann auf die 4 Ng.
Fast. Wanyama ist auf der 2 mit 14,4. Mhm. Danach kommt Ng mit 14,1. Okay. Und dann Davis mit 12,65. Okay.
Ich hatte gedacht, dass da ja Davis innerhalb der Insel gewechselt hat. Er war ja, glaube ich, vorher bei Swansea. Dass das vielleicht den Preis ein bisschen dann, ich sag mal, es gibt ja diese bekannte Premier League Tags, dass das den Preis ein bisschen erhöht hätte.
Ja, die ist heute ein bisschen schlimmer als damals. Genau,
das war ja schon 2014. Insofern vielleicht nicht so ganz so schlimm. Und Ng, ja, aufregendes Talent von Olympique Marseille, kann man auch schon mal 14 Millionen hinblättern.
Nicht so. In Kombination mit Nkudu haben wir 25 Millionen für die gezahlt. Nur mal so nebenbei.
Ja gut, dafür hat der Nkudu ja auch damals gegen Fulham diesen Assist geliefert.
Für Wings und dann auf Twitter geschrieben, do you know me oder so. Kennt ihr mich noch? Ja. Wer war der teuerste? Ein Ranking von Trippier, Dyer, Michel Vorm und Kevin Wimmer.
Also ich weiß for a fact, dass Kevin Wimmer 6 Millionen Euro gekostet hat. Das weiß ich, weil ich am Wochenende hat mich einen Kumpel besucht, der FC-Fan ist, und wir haben auch diese Transfermarkt-Spiele gespielt, was die wertvollsten FC-Abgänger aller Zeiten waren. Das heißt, Kevin Wimmer hat 6 Millionen gekostet und ist, glaube ich, deshalb eher etwas weiter unten, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Trip ja teurer war, so um die 10. Was wäre noch? Wer war noch? Eric Dyer und
Worm.
Ich sage Trippier auf die 1, Eric Dyer auf die 2, Worm und dann Wimmer. Ich hoffe, das ist jetzt nicht komplett falsch.
Nochmal genau?
Trippier auf die 1, dann Eric Dyer, Michel Worm und Kevin Wimmer.
Vollkommen falsch.
Oh Gott, scheiße, ey.
Und zwar exakt andersrum. Wimmer mit 6 Millionen auf der 1. Worm mit 5,7 auf der 2. Eric Dyer mit 5 Millionen auf der 3. Und Kieran Trippier hat nur 4,9 Millionen
gekostet. Ich hätte schwören können, dass Trippier so 11 gekostet hat. Okay, das ist jetzt echt ein bisschen peinlich. Aber ich glaube, ihr könnt es mir verzeihen.
Das ist so schwer.
Mir das verzeihen. Soll, also Ich hatte das Worm, okay, Worm kann ich mir vorstellen, ja, das ist ja vielleicht nur so 4-5 Millionen, okay. Eric Dyer, das hätte ich tatsächlich auch wissen können, weil ich vor kurzem ein Porträt zu ihm geschrieben habe, relativ ausführlich, wo ich mir das natürlich alles angeschaut habe, aber jetzt hatte ich halt nicht mehr die genaue Summe im Kopf. Ich hatte auch irgendwie mein Thought Process war der, dass er ja bei Sporting dann ja doch schon ihm der Durchbruch gelungen ist und auch ein recht aufregendes Talent war und es halt deshalb vielleicht auch so im Bereich 10 Millionen vielleicht sich ungefähr bewegt. Und weil ich eben wusste, okay, Wimmer 6 Millionen, habe ich halt gedacht, dass dann wahrscheinlich Trippier und Dyer sich irgendwo bei 10 bewegen, darüber, und dann Worm, gut, keine Ahnung. Das war einkalkuliert, aber dass Dyer und Trippier beide unter 5 Millionen waren, das ist so ganz, also da um den Dreh, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Trippier kam ja von Burnley.
Ja.
Aber war damals auch Backup, klar. Hat sich dann ja auch erst entwickelt bei den Spurs.
Die Karriere hat ihm, glaube ich, haben die wenigsten zugetraut.
Ja, voll. Oh Gott, das hätte ich auch besser machen können, aber gut, es war auch schwierig.
Und die letzte Frage, Spieler, die ein bisschen länger her sind, und die ich auch not in a million years richtig beantwortet hätte.
Wahrscheinlich bin ich dann
auch. Aber wer war der teuerste Rank dieses Spieler? Dimitar Berbatov, Darren Bent, Gareth Bale und Pavlyuchenko.
Boah, Felix.
Sorry. Oh. Das macht so Spaß.
Also ich weiß, zwei Sachen weiß ich. Dass Gareth Bale relativ günstig war von Southampton. Und dass Dimitar Berbatov, also vielleicht täuscht er mich auch. Vielleicht ist es jetzt gerade auch so, dass ich komplett getäuscht werde. Vielleicht war Bale auch teurer. Aber ich glaube, ich weiß, dass Dimitar Berbatov für damalige Verhältnisse relativ teuer war. Ich glaube, er hat so, ich glaube, Berbatov hat so um die 13, 14 gekostet, so um den Dreh, was glaube ich damals, wann ist er gewechselt, 2006, 2007, 2006?
Ich glaube, ich habe 2006 im Kopf,
aber glaube ich schon relativ, glaube ich, die Quelle ist eine hohe Summe, deshalb tue ich Berbatov auf die 1. Darren Bent und Pavlyuchenko kann ich dir wirklich straight up, keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Okay. Also habe ich generell wenig Erinnerung dran als Spieler, weil ich zu der Zeit einfach noch nicht so sehr wirklich dies was verfolgt habe. Und dann eben selbst die wenige Erinnerung, also dann noch weniger Erinnerung an die Transfersumme. Also kann ich da jetzt tatsächlich nur raten. Bei Gareth Bale, das müsste ich eigentlich wissen oder könnte ich wissen, bin mir aber gerade auch komplett unsicher.
Nachdem das Ranking quasi nicht möglich ist, was glaubst du, wie viel hat Gareth Bale gekostet?
Boah, ey.
Einfach irgendwas schätzen.
Irgendwas in meinem Kopf sagt mir, dass er 3 Millionen gekostet hat. Aber das ist, glaube ich, falsch. Ich glaube, er hat so um die 8 gekostet.
Also, ich gehe mal durch. Auf der 1, Darren Bent mit 24,75 Millionen.
20 Millionen?
Der war so teuer. Und ist gnadenlos gefloppt. Auf Alter, der 2.
Das hätte ich nicht sagen können. Also wirklich no chance.
Pavlyuchenko mit 17,4.
Mhm, okay.
Auf der 3 Berbatov mit 15,7. Okay,
das hatte ich immerhin richtig.
Ungefähr. Bale hast du zumindest hinter Berbatov gerankt, aber viel teurer als du dachtest, hat 14,7 Millionen gekostet.
14,7 Millionen, ich muss wirklich sagen, das war schlecht. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass Bale viel günstiger gewesen wäre. Also wahrscheinlich nicht mit den 3 Millionen, das war irgendwie ein Irrweg in meinem Kopf. Ich habe mich dann ja auch direkt korrigiert.
Das war Heuber von Southampton. Vielleicht ist das der Punkt, den du meintest,
dass
aber
das nicht stimmt. Ja. Aber ich hatte auch nicht gedacht, dass er füllt. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass es so 9 Millionen war oder so. Ich glaube, weißt du, woher die 3 Millionen kommen? Das ist jetzt komplett abstruse mentale Brücke, aber von seiner Rückennummer. Er hat ja tatsächlich 3.
Ja.
Das ist aber komplett bescheuert, ich weiß. Nee, okay.
Ja,
also, aber
das
hätte
man
ich echt nicht gedacht. Also bei Pavlyuchenko auch am ehesten vielleicht, dass er sich in diesem Bereich bewegt, auch wenn ich ihn tendenziell ein bisschen günstiger verortet hätte, aber dass Darren Bent 24 Millionen gekostet hat, das überrascht mich doch jetzt schon auch. Vor allem, wann war der Transfer?
2007?
Auch absurd. 2008? Also schon für damalige Verhältnisse auch finde ich sehr viel Geld.
Ich gucke nach. 2007, ja. 24 Millionen.
Von Charlton Athletic, ja.
Ja. Genau, das war das Quiz für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Die Folge war sehr, sehr schön. Mhm. Wir hören uns nach Newcastle wieder. Welcher Konstellation werden wir sehen? Ich wiederhole noch einmal, kommt zur Watchparty. Und sonst, auch wenn ihr das nicht könnt, sehr viel Spaß beim Spiel. Vielleicht auch für die Leute, die in Newcastle dabei sind. Ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt, aber falls du dabei bist, dann fühle ich angesprochen. Sonst habt einen schönen Abend. Genießt die ersten richtig warmen Tage. Und ich hoffe, ihr habt sie genossen und kommen jetzt hoffentlich auch ein paar noch dazu. Und ja, bis dahin eine schöne Zeit und komm in die Spurs.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.